Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Der Podcast vom 36C3 in Leipzig.
Mit Manfred Kläuber.
Und Peter Welchering und mit Saskia Esken. Saskia Esken ist auf dem 36C3 und sucht so ein bisschen auch das Gespräch mit der netzpolitischen Gemeinde, mit den Digitalaktivisten. Da haben sie ja eine Menge zu tun, weil in den vergangenen Jahren, da fühlten sich ja häufig die Digitalaktivisten so ein bisschen vernachlässigt von der Politik. Ist das ein Eindruck, der nach Ihrem Dafürhalten zu Recht entstanden ist, oder sind die Digitalaktivisten damit zu großen Ansprüchen angetreten?
Ja, ich glaube, bei der Republika sind ein bisschen mehr Leute da, auch von der Politik, als jetzt hier. Das stimmt schon. Die No-Spy-Konferenz zum Beispiel ist in Stuttgart eine schöne Gelegenheit, mit der Netz-Community ins Gespräch zu kommen. Da lasse ich mich auch ganz gerne mal grillen. Hier hoffe ich jetzt, dass ich in 1,5 Tagen, die ich vielleicht hier sein werde, mit möglichst vielen auch ins Gespräch kommen kann. 17.000 werde ich nicht ganz schaffen, aber ich freue mich drauf.
Nee, 17.000 nicht, aber es sind ja die Einzelgespräche. Da muss ja immer so eine Hürde überwunden werden, habe ich zumindest mitbekommen in vielen Gesprächen, weil viele eigentlich schon die Politik abgeschrieben haben und gesagt haben, die machen im Raumschiff Berlin ja eh ihr eigenes Ding und was wir dann so machen, ist eine ganz andere Kiste. Sind die noch erreichbar?
Nein, das ist jetzt eine Wahrnehmung, die nicht auf die Netzcommunity beschränkt ist, sondern der Rest der Welt glaubt ja auch, die Politik sei völlig ab von der Realität und ähnliches mehr. Da hilft nur reden, ganz klar.
Reden vermutlich dann aber auch über ganz konkrete Technik oder wollen Sie da auch ein bisschen mehr einfach für, ja, ich sag mal, Verständnis, was auch die Zwangslage so einiger Politiker, Realpolitiker eben angeht, werben?
Natürlich muss ich politische Strukturen erklären und Zusammenhänge und Abhängigkeiten. Ich muss hier zumindest niemandem Technik erklären, das kann vielleicht bei Kollegen mal sein. Aber und umgekehrt muss ich mir vielleicht auch erklären lassen, wie die Netzgesellschaft das empfindet, was wir machen. Na, ganz klar.
Was sind denn die netzpolitischen Themen, zu denen Sie redebereit sind hier?
Ich kann über alles sprechen, aber mir geht es eigentlich darum, dass wir wieder dahin kommen. Ich glaube, dass es in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen ist durch hauptsächlich wirtschaftliche Strukturen, dass wir diejenigen sind, die zu gestalten haben, wie die digitale Welt überhaupt, wie die Welt aussieht, ja, und wie die digitale Welt funktioniert. Das sind auch wir, die wir gestalten, nicht Politik alleine, sondern die Gesellschaft insgesamt. Und das müssen wir zusammentun und da muss man reden.
Um noch ein bisschen auf der Metaebene zu bleiben, bei der Kritik, da haben ja viele Hacker das Gefühl, dass sie das schon längst aus der Hand verloren haben.
Ja, ich glaube, dass das Empfinden schon nicht ganz falsch ist, dass an vielen Stellen, wo Kritik kommt, die aus fachlicher Sicht begründet ist, aber vor allem auch aus bürgerrechtlicher Sicht begründet ist, dass da eben die vor allem widerstreitenden Interessen der Sicherheitsbehörden eben so im Weg stehen, dass die Politik gar nicht bereit ist, auf die Bedenken zu hören. Und das ist ein dramatisches Problem tatsächlich.
Da ist ja zum Beispiel bei dem Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität jetzt ganz konkret vieles in der Diskussion, wo die Hacker sagen, ja, wissen die wirklich, was sie da machen? Da reden die zum Beispiel darüber, dass Passwörter gespeichert werden. Seit wann werden Passwörter gespeichert? Was reden die da überhaupt? Wissen die wirklich, worüber die reden?
In Einzelfällen tatsächlich werden Passwörter gespeichert, ist aber dann ein Vergehen gegen die DSGVO, glaube ich. Ansonsten sollten eher Hashes gespeichert werden. Und was man mit denen anfangen kann, wenn man die dann rausgeben muss, künftig, was in Teilen heute schon so ist tatsächlich, das weiß ich nicht so genau. Ich habe gestern mal darüber philosophiert und bei Twitter und habe so ein bisschen überlegt, kann man mit so einem Hash, wenn man lang genug die üblichen Passwörter dagegen laufen lässt, vielleicht eines finden, das passt, dann ist man drin oder ich weiß es nicht, was die damit machen wollen, ehrlich gesagt, aber die Idee ist tatsächlich das Übertragen von Hashes, nicht das Übertragen von Passwörtern.
Aber genau diese Frage, was wollen die mit den Hashes machen, wenn sie sie abrufen? Ich meine, der Entwurf für dieses Gesetz, dass dann eben halt auch diese Hashes offen oder den Strafverfolgungsbehörden übergeben werden, der stammt ja aus einem SPD-geführten Ministerium, nämlich aus dem Justizministerium. Was will Ihre Kollegin da machen?
Der Gesetzentwurf stammt aus demselben Ministerium wie der für den Staatstrojaner, der vor 2 oder 3 Jahren beschlossen worden ist, wo ich dann schlussendlich dagegen gestimmt habe. Die Idee ist, mittels technischer Möglichkeiten die Kommunikation einzelner Menschen in begründeten Ausnahmefällen und mit Richtervorbehalt und so weiter auslesen zu können. Ja? Und technisch bedeutet aber die Quellen TKÜ, weil man ja die die laufende Kommunikation nicht entschlüsseln kann, sondern in Verschlüsselung umgehen muss, eigentlich eine kleine Online-Durchsuchung. Das sind jetzt zum Beispiel technische Details, die man den Leuten echt erklären muss, um dann zu sagen, ey, ihr macht hier eine Online-Durchsuchung für aber das ganz große Scheunentor.
Also es ist auch nicht geplant, dass man irgendwann davon abgeht, dass die Provider nur Hash-Werte speichern müssen, mit denen man ein Passwort überprüfen kann, aber das Passwort nicht selber erkennen kann oder wieder dechiffrieren kann. Und stattdessen die Provider gezwungen werden, dann meinetwegen auch verschlüsselt Passwörter zu speichern, damit man sie im Falle des Falles zur Hand hat.
Ich weiß nichts von solchen Plänen. Ich weiß aber natürlich, dass die Sicherheitsbehörden lieber diese Vordertür zu den Kommunikationsmedien haben würden, als die Hintertür über den Staatstrojaner.
Ja, eine weitere Hintertür ergibt sich ja bei der Vorratsdatenspeicherung. Da hat sich ja so in der letzten Zeit so ein bisschen die Diskussion ergeben, dass die durch die Brüsseler Hintertür doch wieder eingeführt werden soll, obschon ja eigentlich die Verfassungsrichter in Karlsruhe ziemlich klar gesagt haben, dürft ihr nicht, wollen wir nicht. Wie stark kann die netzpolitische Gemeinde sich denn in diese Diskussion noch einbringen? Bringt das wirklich noch was?
Ich hoffe ja. Ich bin weiterhin der Auffassung, dass die Vorratsdatenspeicherung ein viel zu weitgehender Eingriff in die Bürgerrechte ist. Übrigens auch in die Sicherheit natürlich. Und deswegen glaube ich, dass die Argumentation auch weiterhin wirksam sein wird.
Lassen Sie mich nochmal auf den Diskursablauf, der ja immer so ein bisschen inzwischen für mich sogar schon idealtypisch stattfindet, zurückkommen. Da sagen dann tatsächlich Aktivisten, hier habe ich folgendes technisches Problem oder hier läuft die entfolgende technische Schwierigkeit. Das wird dann auch tatsächlich, wenn es sehr gut läuft, ein bisschen diskutiert und dann kommt eben tatsächlich das Gesetz und diese Diskussion scheint wieder vergessen. Woran liegt es? Haben sich die Aktivisten nicht verständlich genug gemacht? Fehlt auf Seiten vieler Politiker einfach dann das Wissen, um die Argumente einschätzen zu können?
Ich glaube, dass die Anforderungen der Sicherheitsbehörden einfach die stärkere Lobby haben. Ich habe schon bei Kollegen, jetzt nicht meiner Fraktion, sondern einer anderen Fraktion, erleben müssen, wenn ich dann solche technischen Bedenken vortrage, beispielsweise gegen den Hackback, aber auch politische Bedenken in Bezug aufs Völkerrecht und so weiter, dass man mir dann am Ende sagt, ich kann das alles nicht nachvollziehen, was Sie da sagen, aber die Behörden wollen es haben, deswegen machen wir es.
Ist es nur die Lobby der Sicherheitsbehörden oder auch die Lobby der Sicherheitstechnikhersteller und die Lobby derjenigen Institutionen und Firmen, die eben halt die Dienstleistungen drumherum anbieten?
Ja, wenn es jetzt beispielsweise darum geht zu erklären, wie wahnsinnig der Sicherheitsgewinn durch Videoüberwachung und Gesichtserkennung am Südkreuz zum Beispiel gewesen sein soll oder dann tatsächlich sein soll, dann kann es schon auch darum gehen, dass die Sicherheitsunternehmen, die Technik herstellen, dass die da auch ihre Interessen vertreten, erfolgreich.
Müsste dann aber zu dem Schluss führen, okay, da müssen sich die netzpolitischen Aktivisten auch einfach stärker einbringen, stärkeren Lobbyismus für ihr Thema, für ihre Argumente machen. Wie kann das denn verbessert werden? Was machen die netzpolitischen Aktivisten denn bisher falsch, dass ihre Ideen nicht gehört werden? Müssen die eine PR-Agentur, eine Lobbyistenagentur einfach noch anheuern oder sowas?
Ich glaube, dass die zivilgesellschaftlichen Interessen immer den größeren Aufwand haben, gehört zu werden, als diejenigen, die eben auch monetäre Interessen oder starke staatliche Interessen vertreten. Und dass man dranbleiben muss, mit den richtigen Leuten zu sprechen, den richtigen Einfluss zu nehmen, die richtigen Kanäle auch über die Medien beispielsweise zu finden, um eben die Diskussion die Debatte mitzugestalten.
Das ist ein interessanter Punkt, dass die den größeren Aufwand haben. Warum haben die den größeren Aufwand? Weil der Politiker dann doch eher geneigt ist, auf eine Sicherheitsbehörde, die da irgendwie solider herkommt, zu hören, als auf einen Netzaktivisten?
Nee, ich habe ja gerade gesagt, von dem Kollegen erzählt, der mir einfach gesagt hat, ist alles interessant, was Sie da sagen, aber die Sicherheitsbehörden sagen, sie wollen das und deswegen kriegen die das auch. Das heißt einfach, die Argumente sind in den Augen dieser Kollegen stärker offenbar.
Das heißt mit anderen Worten, also doch aus Sicherheitsgründen muss das Grundgesetz abgeschafft werden, wie ein Vortrag hier mal das ein bisschen kritisch auf die Spitze getrieben hat.
Das wollen wir nicht hoffen, da wollen wir gemeinsam ganz gerne dagegen stehen.
Das würde aber auch heißen, tatsächlich müssen die Netzpolitiker insgesamt aus allen Fraktionen so ein bisschen stärker werden. Dazu hat man ja so ein paar Anknüpfungspunkte noch gehabt, unter anderem auch beim verstorbenen Jimmy Schulz, aber auch bei dem Kollegen von der CDU, von Thomas Jastrzombiec. Gibt es eigentlich bei den Netzpolitikern da fraktionsübergreifend doch eher einen Konsens als bei den anderen?
Das ist, glaube ich, bei allen Fachpolitikern so, dass man sich untereinander in den Fachthemen relativ schnell einig ist, aber die grundsätzlichen Haltungen sind dann eben doch unterschiedliche. Also ich glaube, dass ich zum Staatstrojaner eine andere Meinung habe als Thomas Jastrzombiec.
Aus inhaltlichen Gründen oder weil dann letztlich doch sowas wie Fraktionsdisziplin ausschlaggebend ist?
Ich glaube, dass er am Ende den scheinbaren sicherheitspolitischen Argumenten für den Staatstrojaner beispielsweise eben doch mehr Gehör schenkt.
Das heißt, da gibt es dann einfach politische Werte, die für eine Priorisierung sorgen.
Ja, um das geht's.
Sie haben eben oder jetzt eigentlich über das ganze Gespräch hin sich ziemlich kritisch gestellt zum Staatstrojaner zum Beispiel. Am Ende wird natürlich etwas anderes herauskommen in der politischen Diskussion, als man reingegangen ist, zum Beispiel in ein Gesetzesvorhaben. Was glauben Sie denn, wie sich das in Ihrer Partei verhält und auch in der Regierungskoalition, wenn Sie zum Beispiel mit Ihrer Ablehnung da durchkommen?
Also beim Staatstrojaner beispielsweise, da gibt es ja zwei Aspekte eigentlich. Das eine sind die Bürgerrechte und wenn wir jetzt sagen, wir leben in einem hochgradigen Rechtsstaat, einem demokratisch kontrollierten Rechtsstaat, wir haben den Richtervorbehalt, wir setzen die Dinge tatsächlich, wie dann zum Beispiel ja zu Thomas Jauch-Zombeck sagen würde, das sind da gerade mal 5 bis 6 Betroffene pro Jahr, das macht doch nicht den großen Schaden an. Es sind ja begründete Ausnahmefälle. Dann ist aber auf der anderen Seite eben der Schaden für die 80 Millionen Bundesbürger, die Geräte haben, auf denen Sicherheitslücken offen gehalten werden, die auch andere nutzen können. Das ist der Kollateralschaden für alle, ja, an der Stelle. Und das sind eben zwei starke Argumente. Jetzt kann man bei dem einen Argument natürlich sagen, gut, die 5 oder 6, sagen wir mal Terroristen, wird ja gerne genommen, oder Kinderpornografie, die wollen wir erwischen und deswegen ist das Mittel das Richtige und der Bürgerrechtseingriff auch nicht zu stark. Aber der Kollateralschaden ist eben zu groß. Das wäre jetzt an der Stelle meine Einschätzung. Und über solche Dinge muss man debattieren, muss man auch immer wieder im Gespräch bleiben.
Die thematische Mischung, besonders bei dem geplanten Gesetzentwurf gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität, ist ja gerade für die SPD auch ein bisschen schwierig, weil da könnte man leicht sozusagen ja in den Verdacht kommen, dass man eben halt oder dass der Rechtsextremismus und die Hasskriminalität benutzt wird, um eben halt das lang ersehnte Ziel sozusagen der komplette Überwachung der Bevölkerung ja durchzusetzen und eben halt auch bei der SPD durchzusetzen, die bislang ja immer kritisch gestanden hat, wie sie auch gegenüber Massenüberwachung.
Jetzt ist die Herausgabe eines Passworts zum Zugang zur Kommunikation einer einzelnen Person unter Richtervorbehalt und meinetwegen auch mit einem sehr engen Straftatenkatalog noch keine Gesamtüberwachung der Gesamtbevölkerung. Ja, das ist schon nochmal was anderes. Wie gesagt, diesen Kollateralschaden der 80 Millionen unsicheren Geräte haben wir an der Stelle nicht. Ja, und dennoch muss eben sauber auch wirklich definiert sein, um welche Fälle handelt es sich, welcher Straftatenkatalog ist da vorgesehen. Und das ist noch nicht hinreichend gut definiert.
Das heißt, da muss auch nachgearbeitet werden. Wird es denn auch wirklich beim Richtervorbehalt bleiben oder gibt es dann nicht doch wieder die Gefahr im Vollzuge, dass tatsächlich genau solche rechtsstaatlichen Mechanismen unterwandert werden können?
Unterwandert nicht, sondern es muss darum gehen, dass der Richtervorbehalt auch, dass auch die Bedingungen sozusagen, unter denen das überhaupt genehmigt werden kann durch einen Richter, dass die genau definiert sind und dass die nicht so schwammig sind. Das ist, glaube ich, das weitaus größere Problem, denn dass unsere Richter sich an die entsprechenden Vorgaben auch halten, davon gehe ich schon aus.
Ja, nur manchmal steht dann eben auch den Betroffenen doch ein ziemlich langer Rechtsweg bevor und da passiert dann sehr viel, bevor er doch dann wirklich sein Recht bekommt. Das wird ja von Bürgerrechtsaktivisten auch immer wieder beklagt, dass der Einzelne dann doch einen ganz erheblichen Aufwand treiben muss, ehe er wirklich seine Rechte durchsetzen kann.
Das ist zum einen das Problem. Das andere Problem ist natürlich auch die parlamentarische Kontrolle dieser Dinge, wo die Parlamentarier eben auch nicht die Ausstattung haben, wo sie zu wenige sind, um tatsächlich mit den Fällen auch sauber umgehen zu können. Da müssen wir auch noch nacharbeiten.
Das heißt, eine bessere Ausstattung heißt eine personelle Ausstattung, aber sollte vor allen Dingen ja auch heißen, mehr Kontrollbefugnisse, über die ja auch diskutiert wird, ne?
Richtig, das muss beides sein. Das parlamentarische Kontrollgremium muss eben auch entsprechend mit Befugnissen und Personal ausgestattet sein, um denen, die da befragt werden, die ja mit Personal kommen und auch mit Befugnissen, um denen auch gleichberechtigt gegenüber zu sitzen, auf Augenhöhe auch.
Eine andere Diskussion hier auf dem Chaos Communication Kongress macht seit heute Morgen Schlagzeilen, nämlich die Frage, ob Spionagesoftware aus deutschen Landen quasi in der Türkei gelandet ist und dort zur Überwachung bzw. zur Bespitzelung von Oppositionellen benutzt wurde. Und das, obwohl es ein Gesetz gibt, das eben halt den Export dieser Software seit 2015 verbietet. Als Sie davon gehört haben, was war Ihre erste Reaktion? Das ist ja Spionagesoftware, die auch von öffentlichen Behörden hier in Deutschland zum Beispiel eingesetzt werden könnte.
Ja, dass dieses Unternehmen solche Software herstellt, das ist ja schon länger bekannt, dass wir sie exportieren, auch dahin, wo sie nicht nach rechtsstaatlichen Prinzipien eingesetzt wird, ist natürlich ein Riesenproblem. Auch da, dass wir dadurch, dass wir solche Software erzeugen lassen sozusagen, also einkaufen, dass wir dadurch auch den Markt für solche Software bestärken, ist natürlich ein Problem, mit dem man sich auch zu beschäftigen hat. Aber rechtswidriger Export ist tatsächlich eben auch rechtswidrig, da muss man sich dann auch mit rechtsstaatlichen Mitteln dagegen verwenden.
Ist denn diese Diskussion über die Gefährlichkeit von solchen Softwareprodukten, auch die Gefährlichkeit zum Beispiel für Menschenleben, selbst auch bei Apps, wir wissen, dass das an der türkischen Grenze zum Beispiel auch manchmal die Smartphones untersucht werden, ob da drauf bestimmte Software läuft, ist dieses Bewusstsein dafür, dass Software eben halt tatsächlich auch gegen Menschen eingesetzt werden kann und dass man vielleicht auch in der Gesetzgebung da viel, viel restriktiver sein muss, genauso wie man mit Panzern auch umgeht und gefährlichen Waffen, ist dieses Bewusstsein schon da?
Das Bewusstsein fehlt oft, sehr oft, wenn wir über Gesetzgebung sprechen, wenn wir über Technologien sprechen, dann merkt man, dass diejenigen, die darüber debattieren, nicht über den Tellerrand blicken und oft davon ausgehen, dass es überall auf der Welt so rechtsstaatlich und so demokratisch kontrolliert zugeht wie bei uns. Und das ist eben bei weitem nicht der Fall. Und im Übrigen ist auch hier bei uns nicht unbedingt alles bleibt von alleine so, wie es ist. Ja.
Konnten Sie sich denn im umfangreichen Plan hier vom Chaos Communication Congress über 140 Vorträge alleine auf den beiden Hauptbühnen, konnten Sie sich da jetzt schon eine Marschroute sozusagen zurechtlegen? Was interessiert Sie hier am meisten? Was werden Sie sich unbedingt anhören wollen?
Nee, habe ich noch nicht, konnte ich noch nicht leider, weil ich auf dem Weg hierher noch andere wichtige Themen zu klären hatte, auch mit Freunden und politischen Partnern. Und deshalb muss ich mich jetzt hineinbegeben, mich auch ein bisschen rumführen zu lassen. Ich habe Freunde hier, wie ich gerade festgestellt habe, kurz getwittert, dass ich da bin und schon sehr viele Antworten bekommen. Wo bist du? Wo gehen wir hin? Gucken wir mal.
Ja, dann wünschen wir Saskia Esken gute Erkenntnisse hier auf dem Kongress und erstmal vielen Dank für Ihre Einschätzung und Informationen.
Sehr, sehr gerne.
Das war der Deutschlandfunk-Podcast vom 36C3 in Leipzig.